Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Irina Slotina, eine Expertin für interkulturelles Management. Hallo Irina.
Hallo Toni.
So, heute habe ich ja bei Toni on Tour dich zu Gast. Wir kennen uns schon einige Jahre. Und zuallererst, da die Hörer dich ja nicht kennen, eine Frage, wenn du magst, ganz kurz zu beschreiben, wo du herkommst. Also was sozusagen dein Hintergrund im interkulturellen Management und Marketing und diesen Erfahrungsbereichen ist.
Gut, also ich heiße russisch Irina Slotina und man hört es in meinem Akzent. Ich komme aus Russland, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Moskau namens Kaluga. Also ich bin seit 20 Jahren in Deutschland, also man kann sagen, in etwa Hälfte des Lebens habe ich in Russland verbracht, Hälfte des Lebens in Deutschland. Man kann auch sagen, Hälfte des Lebens in einem System und Hälfte des Lebens in anderem System. Mhm. Und so ist auch meine Ausbildung. Ich habe Diplom-Inka aus Russland und BWL habe ich in Deutschland studiert. Also man kann sagen, ich habe zwei Herzen in einer Brust, die eben zu einem Synergieherzen zusammengewachsen sind.
Ich würde immer sagen, die Logik der Deutschen und das Herz der Russen, oder? Die Seele der Russen. Und
ja, das ist richtig. Es gibt auch Stereotype, die stimmen, ja. Muss man einfach zugeben.
So, und jetzt kennen wir uns, wie das durch den Zufall so ist, eben auch durch berufliche Zusammenhänge. Vor vielen, vielen Jahren haben wir uns mal getroffen im Bereich eines Unternehmens, die mit Russland logischerweise zu tun hat. Da ging es um Gas und so, also das, was man eben so macht, ja. Und heute bist du aber hier, weil du Unternehmen berätst, Einzelunternehmer, größere Unternehmen, Mittelständler, also alle, die sich im Ausland bewegen und zwar nicht nur nach Russland, sondern auch in andere Länder gehen. Dein Schwerpunkt oder deine Expertise liegt im interkulturellen Management. Und wann soll denn ein Unternehmen darüber nachdenken, sich an jemanden wie dich zu wenden? Warum überhaupt? Und wann sollte er darüber nachdenken, sich bei dir zu melden?
Gut, also bei mir melden sofort. Nein, also mit interkulturellen Kompetenz müsste man sich wirklich so früh wie möglich beschäftigen. Also gleichzeitig mit einer Idee ins Ausland zu gehen.
Okay.
Ob mit Produkten, mit Projekten, Export, egal welche Überlegungen Richtung Ausland anstehen, ja, sollte man die Aspekte von interkulturellen Kompetenz mit einbeziehen. Also man kann sagen, es ist nie zu früh, sich damit zu beschäftigen, weil egal worum es geht, ob es um Vertrieb geht, ob es um Zusammenarbeit geht, geht es am Ende um zwischenmenschliche Zusammenarbeit, zwischenmenschliche Beziehung.
Wo ist die denn anders? Ich meine, warum ist denn das, wenn ich mit einem Franzosen zu tun habe, anders, als wenn ich mit einem Hamburger oder Münchner zu tun habe?
Ja, gut, also das ist ein guter Punkt. Also erstmal gibt es landesspezifische Unterschiede und regionale Unterschiede. Wir sprechen dann über einen sogenannten Kulturcocktail. Kulturcocktail meint, dass also die Kultur des Landes, wo wir aufgewachsen sind, wo wir sozialisiert sind, es ist ein fester Bestandteil von uns. Also zum Glück nicht der einzige. Also es gibt Landeskultur, es gibt regionale Unterschiede. Zum Glück gibt es auch etwas, was wir unsere Naturell, unsere Individualität auszeichnen. Natürlich auch soziale Aspekte, Erziehung, Ausbildung und so weiter. Aber wenn man schon diesen ein Bestandteil nimmt, Landeskultur, die ist nicht zu verleugnen, ja, ob man will oder nicht. Sie ist mit 13 Jahren, also dieser Prozess der Sozialisierung mit 13 Jahren abgeschlossen und sie ist unbewusst in jedem von uns schon programmiert.
Ich glaube, das kann jeder verstehen, der mal im Urlaub war und unsere deutsche Vorstellung von Pünktlichkeit, Ordnung, Verhalten im Straßenverkehr und viele andere Dinge, Mülltrennung, das sind ja so die Lieblingsdinge der Deutschen. Wenn man das mal mit dem vergleicht, was in anderen Ländern passiert und mit welcher Selbstverständlichkeit die Leute ihr Auto auf der Straße einfach bei laufendem Motor stehen lassen, mit welcher Selbstverständlichkeit die wo und in welcher Form die ihre Sachen entsorgen und so, das regt dann relativ schnell die Gemüter der deutschen Besucher auf, weil die eben völlig anders sozialisiert sind und heutzutage eben sehr grün, sehr umweltbewusst, vielleicht die Oberlehrer der Umweltbewegung weltweit irgendwie sind, so die Deutschen und wir ja auch als eines der wenigen Länder, zumindest teilweise oder immer wieder mal in der Regierung, auch die Grünen als Partei in der Regierung haben. Und dann sind wir in einem anderen Land und sehen, dass die Leute da ihren Müll ins nächste Gebüsch werfen, ohne sich Gedanken zu machen oder ihr Auto laufen lassen oder. Also da gibt es ja Millionen Beispiele. Die Amerikaner zum Beispiel lassen immer die Fernseher laufen, die Klimaanlage auf volle Kanne, obwohl sie gar nicht im Haus sind, ja?
Genau, also ich darf zwei Stichworte da festmachen in deinen Ausführungen, mit denen ich einverstanden bin. Also Punkt 1, du hast zweimal erwähnt das Wort Selbstverständlichkeit. Und Selbstverständlichkeit also bedeutet, dass die Sachen einfach, wie gesagt, unbewusst einprogrammiert sind. Und dadurch, dass wir die nicht in Frage stellen, weil die für uns, also in jeweilige Kultur, eben selbstverständlich sind, kann das eben zu einer Art Prisma, so ein Filter schon in der Wahrnehmung. Dann kommt Programmieren sozusagen im Kopf und beim Output, bei der Art, wie wir es auch kommunizieren, kommt es nochmal zum Missverständnissen. Also das ist Punkt 1. Das Problem liegt daran, dass wir unsere Werte, unsere Normen, Verhaltensstrukturen als selbstverständlich betrachten, die gar nicht in Frage stellen, was auch natürlich ist. Und Punkt 2 ist also gewisse Trägheit einer Kultur. Das muss man sich so vorstellen. Also du hast eben Urlaub erwähnt. Es gibt auch extreme, sage ich mal, Reisebeispiele, dass ein Mensch, der in einem Land aufgewachsen ist und sehr viel und sehr weit gereist ist und meint eben open-minded und eben Weltbürger zu ja. sein. Also bedeutet das gar nicht, dass der anders geworden ist. Also ich habe sogar ein Stichwort dazu entwickelt, so ein Begriff, ein Beispiel. Die Falle des modernen Russen, ja nicht das, ja.
Also, die Falle des modernen Russen?
Die Falle des modernen Russen. Also wenn man so einen Moskowiten trifft im Geschäftsleben, der in Nordamerika gute Ausbildung bekommen hat, der sich wie ein Italiener bekleidet und französische Manieren drauf hat, dann meint man eben nicht einen Russen vor sich zu haben. Und das ist falsch. Und spätestens, wenn es in einer Stresssituation oder bei einer sehr wichtigen Entscheidung kommen, also diese grundlegende Strukturen kommen dann hoch. Und wenn man überrascht ist, dann sage ich mal selbst schuld. Ja? Also wie gesagt, also dieses unbewusstes Vorprogrammieren ist mit also nach mehreren Wissenschaftler ist mit 13 Jahren spätestens abgeschlossen.
Also wenn wir sozusagen als Kinder aufgewachsen sind, dann ist da schon sehr viel passiert. Und ich meine, das wird jeder, der jetzt mit offenen Augen durch die Welt geht, auch feststellen, das ist so, es sind viele Dinge, die wir nicht wahrnehmen, Dinge, die uns stören, finden andere Leute überhaupt nicht störend. Ja, also in den südlichen Ländern mögen die halt überall Musik machen, ganz laut und überall. Und wir mögen das vielleicht nicht so, finden das störend. Und so geht das denen sicherlich genauso umgekehrt, ja, dass wir alles so ordentlich haben und dass das so ist. Und das ist für die total langweilig. Und vieles, was man den Deutschen nachsagt, wenn man jetzt drüber nachdenkt, das stimmt. Viele der Stärken sind gleichzeitig natürlich auch die Schwächen, die wir haben. Und ich glaube, der größte Fehler, wenn man ins Ausland geht als Unternehmen oder auch als Dienstleister und bietet dort was an, dass man eben auf Autopilot funktioniert, dass man nicht wirklich immer wieder sich selber in Frage stellt, seine Verhaltensweisen und auch die der anderen, also wenn die an einem irgendwas anticken, dass man nicht sagt, Moment mal, das sind ja nicht nur ganz andere Menschen, ja, sondern das sind ja vor allen Dingen andere Menschen aus einem völlig anderen Kulturraum und die vielleicht eine völlig andere Selbstverständlichkeit haben, also ein anderes Selbstverständnis und auch andere Dinge wissen wollen und sehen wollen und anders interpretieren und auch mein Verhalten anders interpretieren, als das vielleicht ein ebenfalls Deutscher tun würde. Und ich weiß, dass das stimmt, weil das ist, wenn ich überlege, meine Familie, die ist ja sehr weit verstreut. Mein Vater hat ja sehr viele Geschwister. Ich habe dadurch viele Onkel und Tanten und die sind bis auf zwei von dieser riesigen Familie, sind die alle ins Ausland gegangen. Aber die waren natürlich alle schon sozialisiert, als sie ins Ausland gingen. Die sind zwar dann in Afrika, in Asien oder sonst wo gelandet, unter anderem natürlich auch in Deutschland. Aber am Ende sind es immer Briten geblieben. Die sind Engländer durch und durch, das wird sich nie ändern. Die Art, wie die ihren Tee trinken, egal wo die sind auf der Welt, diese britischen Manierismen, die die haben, okay, die Art, sich zu kleiden, na, das hat sich zwar ein bisschen angepasst, aber am Ende sind das Engländer, da kannst du nicht drum rum, ja, das zu erkennen, dass die bei allem am Ende doch eher Briten sind oder vielleicht sogar stärker Briten sind als die, die zu Hause geblieben sind, ja.
Richtig, das ist ein interessanter Punkt, also gerade in eine Fremdkultur, also so ging mir auch so, dass in Russland ich mich schon sehr exotisch und fremd und also westlich gefühlt habe und habe auch so ein Feedback bekommen von allen von KGB belasteten Personal. Und spätestens, wo ich hier schon integriert war, habe ich festgestellt, wie russisch ich bin. Ich meine, es ist ja nicht nur negativ, es ist eben Fakt mit allen Vor- und Nachteilen. So, ich möchte zurückgreifen auf deine Briten, ja, mit dem Tee trinken, ja. Dazu kommt natürlich nochmal sich sofort in der Schlange stellen, wenn es nur zwei sind. Also solche Sachen. Die Sachen sind, also diese Ausprägungen einer Nationalkultur, die sind insofern harmlos, weil sie sichtbar sind.
Ja.
Also wenn man sich so ein Eisberg ist eigentlich klassisches Bild für eine Kultur, ein Eisberg. Es gibt eben kleinster Teil der Kultur, der ist sichtbar. Das ist eben die Gewohnheiten, Traditionen, wie man redet, gestikulierend oder nicht, wie man sich kleidet. Also das ist sichtbar, wahrnehmbar, auch Sprachrhythmus. Ja, das ist schon mal anderes. Dann gibt es natürlich noch viel größerer Teil, das eben unter Wasser ist, das ist unsichtbare Kulturaspekte, ist eben Normen, Denkweisen, Geschichte, Geschichtsvorstellung, religiöse Einflüsse, sprachliche Einflüsse, die eben über Unbewusstsein, also fast auf musikalischen Wegen uns beeinflussen, Muttersprache. Das sind eben unsichtbare Sachen. So, jetzt diese unsichtbaren Sachen sind insofern wichtig, und das ist meine Entwicklung dieses Eisbergbilds. Also wenn man sich vorstellt, zwei Eisberge, die in einem weiten Meer schwimmen und sich dann aufeinander treffen, treffen sich in der Regel in diesem unteren, unsichtbaren Teil.
Also das, und da passieren dann auch die Konflikte sozusagen.
Und da passieren die Konflikte mit großer Wahrscheinlichkeit. Also das ist also diese berühmte Szene, eine Verhandlung, die fängt immer ganz harmlos an und dann auf einmal passiert etwas, also keiner weiß warum, auf einmal geht die Verhandlung nicht weiter. So, dann aber dieses Bild von Eisberg kann man auch insofern noch weiterentwickeln. Da komme ich zurück zu dieser Frage der Trägheit einer Kultur. Also angenommen, unser Eisberg ist plötzlich in ganz neuen Umweltbedingungen angekommen. Ja, also in Eismeer ist plötzlich, scheint jetzt ganz stark die Sonne, sind wir doch bei unseren deutschen Ängsten, Umweltschutz und so weiter angekommen. So, also auf einmal ändern sich plötzlich und dramatisch die Umweltbedingungen, die Sonne scheint, was schmilzt. wahrscheinlich der obere Teil und nicht der untere Teil. Also dieser untere Teil, das ist wirklich eine sehr träge Geschichte. Man kann schon sagen, dass diese Kulturteil ist sogar stabiler als politischer Teil. Also es gibt, man kann schon sagen, Systeme kommen und gehen und Kultur bleibt. Mhm. Also das merkt man in Indien zum Beispiel. Also es gibt sehr viele Traditionen, die mit Demokratie nichts zu tun haben. Und andererseits, man kann sagen, Indien ist ein demokratisches Land und also die größte Demokratie in der Welt. Also dieser Paradox kommt eben von daher, dass die Kultur ist älter und stabiler sogar als, sage ich mal, eine politische Struktur, die eben nur 200 Jahre alt ist.
Ja, so ein bisschen ist das ja das, was man, wir landen natürlich mal bei Russland, weil du ja Teilen von dir auch natürlich Russin bist. Natürlich für die Deutschen das, wenn sie sich heute Russland ansehen, ne? Dass man sagt, wie kommt denn das, dass die da schon wieder Putin wählen? Und jetzt kann man nicht überlegen, ob der mögt da auch von mir aus die Wahl beeinflusst haben oder nicht. Und trotzdem bleibt ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung nach 20 Jahren der politischen Veränderungen in Russland eben immer noch den starken Mann haben will, die Autorität haben will, quasi den Zar, den gibt's nicht mehr, aber dann so eine Art Ersatzzar, der heute den Präsidenten, starker Mann. Das ist, glaube ich, so ein Stück einprogrammiert in dieses Wunschbild oder das Bewusstsein der russischen Bevölkerung, weil ein großer Teil den ja auch wählt, obwohl ich natürlich nachvollziehen kann, aus unserem Blickwinkel sagen wir, mein Gott, was ist denn das ja jetzt? Aber das ist eben was, wo ich sage, wir können doch nicht darüber entscheiden, weil wir sind kein Teil. Also du ja schon eher als ich. Ich kann nicht darüber entscheiden. Ich kann mit meiner Sicht natürlich sagen, für mich ist das merkwürdig, ja. Es ist etwas, was mir, wo ich verstehen kann, dass Menschen dagegen sind, die da leben und die das nicht wollen, aus verschiedensten Gründen. Ich kann aber auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, Moment mal, das ist ja unser Land, wir wählen das hier und das ist ja unsere Art, wie wir damit umgehen. Und das kannst du auf jedes Land übertragen. Du kannst nach Amerika gucken, um mal den anderen großen, das große Land zu nehmen, was wir auf der anderen Seite haben. Und da verstehen wir in Deutschland oder Europa nicht, warum die solche Probleme haben mit diesem Gesundheitsversorgungsprogramm des amerikanischen Präsidenten. Und da haben wir genau das Gleiche. Da sind Leute, die sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir hier eine Gesundheitsversorgung einführen. Und das geht so gegen die uramerikanische Tradition des sozusagen der freien Bestimmung, der ich bestimme selber mein Leben. Staat ist sozusagen,
koste was es wolle.
Staat ist schlecht und ich muss mit den Konsequenzen leben, so oder so. Und das zeigt uns, bei den anderen ist es ja immer leicht, die blinden Flecken zu sehen. Und bei uns ist es immer so schwer, die zu sehen, weil wir natürlich selber das gar nicht merken. Und die Deutschen haben ganz, ganz sicher mindestens genauso viele Felder, wo die solche Bereiche haben. Und die Amerikaner, da also an so einem Beispiel wie der Krankenversicherung, erkennt man dann, boah, die sind aber irgendwie anders als wir und die argumentieren anders und die kämpfen da. Da geht es also wirklich quasi massive Positionen, die kämpfen und ringen da um diese richtige Entscheidung. Und die Russen haben sowas eben auch, wo die sich von vielen Dingen der Demokratie wieder verabschieden oder den Präsidenten da eben mehr Befugnisse geben, als man vielleicht glauben würde. Das sind ja für mich alles nur Indizien, dass man eben nicht andere Völker versteht, wenn man nur seinen eigenen Maßstab anlegt. Ne?
Richtig. Also was ich meinen Kunden immer empfehle, und dem folge ich auch in der Regel, nicht über Politik zu sprechen.
Ja, das mache ich auch selten.
Ja.
Nein,
also,
das sind die Deutschen.
Das ist wirklich sehr verkehrt, was man damit machen kann. Also erstens, man weiß nicht, auf welche Seite von Fronten, eben Frontenlinie, unser Ansprechpartner ist.
Ja.
Also gerade in Russland, da gibt es, also es ist ein sehr vielfältiges Bild, vielfältiger als die Presse hierzulande das zeigt. In Amerika ist es vielleicht, die Fronten sind etwas klarer, aber weiß man auch nicht. Also Punkt 1, man kann also sozusagen den Falschen treffen. Punkt 2 eben, weil es ist ja nicht nur im Gänsefüßchen das Problem von der anderen Seite, sondern es ist auch Wahrnehmung von uns. Und die abzuschalten oder zumindest in Frage zu stellen, das ist ja gut, nicht nur um Politik sozusagen in Ruhe zu lassen, in Verhandlung oder in Smalltalk, sondern auch für so eine Haltung anzunehmen eines Beobachters. Also Observer, das ist sehr wichtig, eben weil man nicht alles lernen kann und weiß Gott nicht alles verstehen kann. Man muss sich das wirklich einfach angucken. Also bewerten wird wahrscheinlich auch nicht ganz abzuschalten sein, aber diese Observer, Beobachter, man sammelt einfach die Informationen, man versucht eben durch diese eigene Prisma und Prisma von Gegenseite durchzustrahlen, um einfach auf die persönliche Schiene zu kommen, von Person zu Person, eben ohne diese Korrekturen, diese kulturspezifischen Korrekturen. Und da erübrigt sich dann quasi dieses Problem, dass man nicht über Politik und nicht über Religion spricht, weil da verplappert man sich auch sofort mit diesen eben großlehrerischen Ton.
Ja, also das ist etwas, was man uns Deutschen im Ausland nachsagt. Gibt ein paar Sachen, was man uns nachsagt. Was ich oft beobachtet habe und auch nachvollziehen kann. Wir versuchen immer intensiv zu diskutieren. Also ich würde sagen, wenn man das auf normale Menschen übertragen würde, würde man sagen, der Rechthaber, ja, jetzt kommt der Rechthaber wieder. Und der will jetzt so lange diskutieren, bis er eben da sozusagen eine Antwort bekommt. Auch verbissen rechthaberisch versucht, Antworten zu bekommen, die es manchmal vielleicht auch nicht gibt. Ja, oder der. Und das ist extrem unangenehm, wenn jetzt jemand da steht und ich dann anfange mit dem über, ja, aber wie könnt ihr denn keine Krankenversicherung wollen? Und der sagt, ja, das ist hier eben nicht so oder so. Keine Ahnung, was der dann sagt. Ja, und dann aber nicht aufhören. Also das ist was ja, und so, und kaum hat mir jemand guten Tag gesagt, anzufangen über Politik zu sprechen. Das macht man in Deutschland ja sehr gerne. Und man kann sich da heftig auseinandersetzen, aber scheinbar ist man sich da nicht gram danach. Das ist in anderen Ländern nicht zwangsläufig so, ja. Und das sagt man uns nicht zu Unrecht nach. Und das Zweite, und das ist mein Aufruf an jeden, der das hört, der ins Ausland geht, die Deutschen werden sehr häufig als sehr unhöflich und ohne gute Manieren beschrieben, was ich einerseits kaum glauben kann, weil das sind ja nicht alles grobhölzige Menschen, die im Ausland von uns ins Ausland gehen. Aber es ist wirklich so, ich habe das öfter beobachtet, ich war ja auch für Firmen schon im Ausland, dass Dinge vergessen werden, die in jedem Land normal sind. Keine Ahnung, Gastgeschenke zum Beispiel. Ja? Der Deutsche hat fast nie eins dabei. Wo ich immer sage, das ist das Erste, was du machst, du überlegst ja, was bringst du dem anderen mit? Dann kannst du sagen, ja, warum, da denken wir gar nicht mehr nach, warum soll ich ihm was mitbringen? Aber das ist normal, wenn jemand aus einem anderen Land kommt, dass er dem er da trifft, dass er dem was mitbringt. Jetzt nicht, um ihn zu bestechen, sondern einfach etwas aus der Region oder aus dem Land jetzt mitzubringen, von dem ich denke, dass der möglicherweise, weil ich ihn ja am Anfang nicht kenne, sich vielleicht freuen wird, dass ich ihm was mitbringe. Wenn ich aus Berlin komme, bringe ich vielleicht ein Brandenburger Tor mit oder einen Berliner Bären und so und sage, ich habe ihm was mitgebracht, vielleicht als Erinnerung an unser Treffen. Und da geht es eben nicht um den Wert, sondern nur um diesen symbolischen Akt, dass man eben ein Geschenk mitbringt.
Das ist gut. Vielen Dank für diesen Stichwort. Also das Stichwort Geschäftsgeschenke steht auf Nummer 2 in meinem Blog. Also wenn jemand über Google auf meinen Blog kommt, der heißt übrigens www.interkulturell.eu. Also Punkt 2 ist Geschäftsgeschenke ins Ausland und Punkt 1 ist Geschäftsgeschenke nach Russland. Ja. Also zum Glück, also das Thema ist schon eben erkannt als Thema. Und also Geschäftsgeschenke ist wirklich eine Kleinigkeit mit großer Wirkung. Geschäftsgeschenk muss nicht und darf nicht teuer sein, aber er muss immer dabei sein, ob man die Gäste empfängt als also hier zu Hause in Deutschland sozusagen als Andenkgeschenk oder von allem, wenn man hinfährt ins Zielland, muss man sie dabei haben. Einfach für den Fall, für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass man selber Geschenke bekommt.
Und nichts ist peinlicher, man hat dann keins.
Richtig, ja. Also Geschäftsgeschenke müssen auch möglichst persönlich sein. Also das entwickelt sich quasi mit der Zeit. Dass man auch kennt, also Hobbys voneinander, wie auch immer. Man sollte natürlich Aberglaube oder Traditionen in dem Land selbst beobachten, aber es ist sehr, sehr schnell gemacht. Also Aberglaube oder Farbenbedeutung in China oder Aberglaube in Russland, also das ist sehr, sehr schnell erledigt. Aber ohne Geschenk zu kommen, das ist wirklich ein Fauxpas. Und das ist Also
eine vergebene Chance, ne?
Das ist eine vergebene Chance eben für diese Geschäftsbeziehung und als vergebene Chance im Vergleich zu anderen Deutschen, ja? Also das ist eben, weil interkulturelle Kompetenz noch kleine Rolle spielt hierzulande, hat man sofort, also mit kleinsten Bewegungen, mit kleinsten, sag ich mal, Taten in diese Richtung, hat man schon Wettbewerbsvorteil der Konkurrenz aus unserem Lande gegenüber schon erreicht.
Und das vielleicht für heute. Wir haben, die Zeit ist schon um. Wir haben ja ein paar Aspekte uns angehört. Irina, ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst in unsere Sendung und wir das dann fortsetzen. Vielleicht als wichtigste Zusammenfassung für unsere Sendung heute. Sich mehr als Beobachter im fremden Land zu sehen, als jemand, der dort Meinungen abgibt. Sich bewusst zu sein, dass die Menschen, die man trifft, eine sehr starke kulturelle Prägung haben, die weit über das hinausgeht, was durch Erziehung, vielleicht selbst im Ausland, durch Studienaufenthalte und Ähnliches beeinflusst wird. Das Dritte, dass es nie verkehrt ist, ein angemessenes, kleines, persönliches Geschenk für jemanden mitzunehmen. Und da möchte ich auch nochmal die Sparfüchse unter den Hörern daran erinnern, dass das nicht meint, die Werbeartikel, die man sowieso in der Firma hat, also nicht den Google-Schreiber mit Firmenaufdruck, sondern wir meinen wirklich ein Geschenk, dass man in ein Geschäft geht und sich überlegt, was könnte denn sein, was mit meiner Stadt oder mit unserem Land verbunden wird, was der andere vielleicht als kleine Geste, positive Geste.
Auch als Einladung.
Als Einladung versteht oder als kulturelles Element, wo er sagt, ich hatte Besuch aus Deutschland, der hat mir da etwas mitgebracht. Und das kann auch ein Stück der Berliner Mauer sein, wenn es schön gemacht ist. Also jetzt nicht ganz so einfach. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man da machen kann. Und das Wichtigste, dass einem bewusst wird, dass selbst in dem eigenen Land jeder Mensch, den man trifft, eine eigene Kultur hat und ein eigenes, da ist das ein bisschen einfacher, weil wir da einen großen gemeinsamen Rahmen haben und dass man einfach beginnt, offener zu sein und auch sich nicht scheut, und das möchte ich auch in unserer Sendung sagen, schlicht und ergreifend, dafür sind die Profis da, die Experten zu fragen und zu sagen, mein Gott, ich habe da ein Thema, und eben dich oder andere, die im Bereich interkulturelles Management und Marketing sich auskennen und sehr viel Erfahrung haben, die Leute fragt, bevor man ein großes Geschäft versiebt oder auch ein kleines Geschäft versiebt, je nach Größe der Firma ist das ja davon abhängig. Also auch dort zu lernen, wie man das macht, lange bevor man merkt, dass es eine Auswirkung hat. Und ist das erstmal in die falsche Richtung gelaufen, kommt man im Normalfall auch nicht wieder zurück.
Oh ja, genau. Oder eben mit Hilfe eines Experten. Darf ich einen Ausblick wagen für das nächste Mal?
Ich bitte dich darum, ja.
Danke schon mal für die Einladung. Ich komme gerne. Also die interkulturelle Kompetenz unterscheidet sich von anderen sogenannten Soft Skills Bereiche, dass eine ganz feste und gemessene Struktur gibt's. Also ich würde sie gerne mal präsentieren. Also eine soziologische Umfrage, die seit 30 Jahren läuft, immer wieder regelmäßig. Nach 4 bzw. 6 Kulturdimensionen wurden fast alle Länder gemessen, und das gibt einen sehr verlässlichen Rahmen, in dem man sich bewegen kann, länderübergreifend oder länderspezifisch. Und also in Andenken an Herrn Hofstede und Herrn Minkow möchte ich das nächstes Mal präsentieren.
Also es gibt, ich möchte das nochmal zusammenfassen, so wie ich es richtig verstanden habe, es gibt also eine Art Atlas, eine Art Auswertung, wo man sehen kann, an welchen Stellen und in welcher Dimension sich Länder, Menschen aus verschiedenen Ländern mit hoher Wahrscheinlichkeit anders verhalten werden als wir selbst. Und das sind eben Dinge wie Autoritätsgläubigkeit oder...
Das heißt dann Machtdistanz,
Machtdistanz, ja.
Kollektivismus versus
die Frage der Gemeinschaft gegenüber dem Egoismus. Also es sind solche Wertepaare, die auseinanderliegen und woran, wenn man dann diese Einschätzung kennt, sehr gut erkennen kann, schon im Vorfeld, auf welche Dinge ein Mensch aus einem anderen Kulturraum mit hoher Wahrscheinlichkeit hohen Wert legt. Und dann kann ich meine Präsentation oder auch die Vorteile in der Präsentation meines Produkts entsprechend ausrichten, entweder zum Beispiel auf den individuellen Vorteil oder auf den Vorteil für die gesamte Firma oder vielleicht sogar für das gesamte Land, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, für den eben das Kollektiv eine größere Bedeutung hat als nur die eigene Tasche. Sehr schön. Dann vielen Dank, Irina, dass du bei uns in der Sendung warst und auch nächstes Mal wieder sein wirst. Und an die Hörer, spannendes Thema, nicht vergessen, sich mal damit zu beschäftigen und auch bei kleinsten Schritten ins Ausland schon mal zu überlegen, wie kann ich denn eigentlich mich vorher schlau machen, bevor ich vielleicht die eine oder andere unnötige schlechte Erfahrung mache, eher positive vorher sammeln und auch mehr Sicherheit zu bekommen, wie man sich dort bewegt. Und zwar gilt das auch schon im europäischen Ausland. Auch die Franzosen sind ein anderes Land.
Ganz anders.
Ganz anderes. Die Belgier sind anders. Jedes Land, die Niederländer, die um uns herum, die Tschechen. Ja, also wir haben so viele Länder, die an uns dran sind. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir als Nation in der Mitte Europas manchmal da relativ wenig wissen, wahrscheinlich weil wir als Land einfach schon zu groß und zu erfolgreich sind. Und deswegen Einladung an alle Hörer, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Danke fürs Zuhören und wie immer nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.